Juice.
Der Esperoid Juice.
Hello und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast der Esperoid Juice. Und zwar mit einem Experiment, für mich einem Experiment. Es ist ein Live-Podcast, eine Live-Aufnahme, eine Lesung gewesen mit dem Autor Tommy Dotton-Dreyfus, der Ende Oktober 2025 in Leipzig gelesen hat. Und wir uns zwischen den Lesestellen unterhalten haben. Das war für mich das erste Mal, dass der Podcast vor einem Publikum aufgenommen wird. Und vielleicht wart ihr dabei, vielleicht habt ihr es verpasst und könnt das jetzt nochmal oder zum ersten Mal hören. Es gibt Stellen aus dem Buch Kein Heimisch. Die Stellen wurden von ihm selbst gelesen, logischerweise. Und wir dürfen das mit der freundlichen Genehmigung vom Ullstein Verlag in diesem Podcast verwenden. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und es geht los. Es wird gut. Es wird heavy. Ich wünsche euch ein gutes Zuhören. Der Esperoid Juice ist ein Podcast mit jüdischen und nicht jüdischen Perspektiven, wo wir über Themen wie Identität, Migration, Politik und was auch immer sprechen. Die Live-Show heute ist möglich, weil wir in Räumen von Radio Blau sein können. Danke an Radio Blau. Und auch vielen Dank an Perspectives, ein Verein, der ganz viel Empowerment und diskriminierungskritische Arbeit macht und in Grünau, Leipzig-Grünau zu Hause ist. Ich bin aufgeregt. Ich bin sehr aufgeregt. Schön, dass ihr da seid als echtes Publikum. Danke und hallo an alle, die uns jetzt im Radio zuhören. Ihr habt es vielleicht in der Einladung schon gesehen. Tomer ist heute zu Gast. Und
hi.
Schön, dass du da bist.
Danke. Danke für die Einladung. Ich bin Tomer Dotton-Dreyfus. Ich bin ein Autor, glaube ich.
Ich glaube
also zwei Bücher sind schon raus. Drei eigentlich. Aber das erste muss man nicht lesen. Ich habe eine Masterarbeit zum Buchstaben O geschrieben.
Genau, das ist aber schlechte Werbung, wenn du sagst, ich habe ein Buch rausgebracht, ihr müsst es nicht lesen.
Ja, ich weiß, vielleicht soll ich das nicht tun, aber das ist einfach ein akademisches Buch und ich vermute, dass Leute, die zu einer Veranstaltung mit dem letzten Buch, nämlich Kein Heimisch, kommen, werden vielleicht ein akademisches Buch zum Buchstaben O anders finden als das. Egal, aber vielleicht soll ich auch nichts so annehmen.
Wir werden heute, wie du sagst, über das Buch sprechen, das dieses Jahr vor einem Monat herausgekommen ist. Kein Heimisch, Kindheit in Israel, Leben in Deutschland. Wir werden aber auch, hoffe ich, über deinen Roman sprechen, Birbijan, das 2023 rausgekommen ist bei Woland und Quist.
Ja.
Wir sprechen über Jüdischkeit, wir sprechen über... wir wissen noch nicht, worüber wir sprechen werden, weil das kommt gleich noch. Aber ich glaube, wir sprechen auch darüber, was unsere Identitäten sein könnten, was sich zu Hause fühlen oder heimisch, einheimisch fühlen sein könnte. Wir sprechen darüber angesichts dessen, was gerade passiert. Wir sprechen darüber, als wir, als jüdische Körper, die auch Genozid und Trauma in uns tragen, durch das, was unsere Großeltern erlebt haben. Wir sprechen als ZeugInnen dessen, was in der Welt passiert. Wir sprechen auch darüber, wie sprechen geht, wie Fragen stellen geht, wie zuhören geht. Wir sprechen angesichts des Todes, wir sprechen angesichts des Genozids, wir sprechen angesichts des Waffenstillstands, der nicht eingehalten wird von Israel. Und ich glaube, ich habe viel Wut in mir. Ich habe viel Wut und ich habe viele Fragen.
Okay.
Und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir über Dinge reden können.
Super.
Alright. Lass uns das tun.
Also, ja, lass uns das tun.
Es gibt eine Frage, die ich vielen am Anfang stelle und ich würde sie dich auch fragen. Was ist deine Jüdischkeit für dich?
Ach, ganz easy Anfang.
Ein ganzes Buch hast du dazu geschrieben.
Genau. Nee, gut, also ich werde kurz etwas über Birobidzhan sagen. Der Roman, es geht um eine jüdische Stadt in Sibirien. Es war ein Projekt der Sowjetunion, der in echt nicht gelungen war, in dem Sinne, dass dort kaum Juden mehr gibt heute. Aber ich habe einen Roman geschrieben über diesen Ort, als wäre dieses Experiment gelungen. Und die Handlung ist so ungefähr heute oder vor 10 Jahren. Aber das ist eine sozialistische jüdische Stadtstädtel in Sibirien. Und wenn man das liest, es ist ja klar, dass es um eine jüdische Städtel geht. Aber es ist nicht ganz klar, wenn man daran denkt, warum. Ja, also da sind Leute, die gläubig sind, Leute, die nicht gläubig sind, Leute, die keine Beschneidung machen, Menschen, die Weihnachten feiern. Also was macht diese Leute eigentlich zu jüdisch, außer dass der Erzähler oder der Autor sagt, dass sie jüdisch sind? Eigentlich nichts. Und das ist auch vielleicht für mich, dass das Jüdischsein in Anführungszeichen oder nicht in Anführungszeichen, ist das irgendeine Entscheidung von einer anderen. Und jetzt muss ich mich dazu irgendwie verhalten, positionieren. Vielleicht im Kern des Jüdischseins für mich ist diese Frage, was das bedeutet. Ist ein bisschen Meta, aber gut, ist auch nicht schlimm. Aber ich führe das zurück auf in Keinheimisch, in diesem Buch, auf dem zweiten Gebot von den 10 Geboten, nämlich, dass man soll kein Bild von Gott machen. Und was das bedeutet eigentlich im Gegensatz zu anderen Religionen oder Glauben, die doch ein Bild haben oder mehrere, ist, dass diese Image von Gott bleibt interpretierbar. Und dadurch bleibt alles eigentlich interpretierbar. Also wir können eine Stelle lesen aus der Bibel und es entweder wortwörtlich verstehen oder als Metapher für etwas oder als Philosophie verstehen. Dann gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Genau, und das ist für mich dieses Gespräch, die daraus entsteht, ist für mich das Jüdischsein. Ja, man kann manchmal hören, so zum Beispiel, Juden glauben nicht an Paradies und eine Hölle. Ja, das stimmt nicht. Manche doch, ne? Und manche nicht. Oder Juden glauben an einen Gott sogar. Das stimmt auch nicht. Nicht alle glauben an diesen Gott. Ja, das kann alles sein.
Und wenn ich deine Jüdischkeit als diesen Prozess von Dialoghaftigkeit und Fragen und Gespräche und das Prozesshafte da drin eigentlich in Vordergrund rücken würde, könnte man ja auch behaupten, dass sich das auch an bestimmten Stationen greifen lässt oder sichtbar machen lässt. Zum Beispiel hast du ja in deiner Geschichte auch eine Migration erlebt. Du bist irgendwann nach Berlin gekommen.
Ja, also ich glaube, das sind Ähnlichkeiten, aber das ist nicht unbedingt damit verknüpft. Vielleicht könnte man sagen, dass weil ich aus Israel nach Deutschland gewandert habe, diese Migration hat es mir ermöglicht, diese Identität zu sehen und zu untersuchen, für mich sozusagen, weil in Israel habe ich das Gefühl, ich könnte nicht wirklich jüdisch sein, weil diese Identität dort ist so selbstverständlich, und das ist schon in Anführungszeichen, es ist so selbstverständlich, dass es gibt keinen Grund überhaupt irgendwo reinzulesen, was das bedeutet oder was das bedeuten kann. Und erst hier plötzlich, und auch weil diese Identität in Deutschland so hyperpolitisiert ist, ist man damit konfrontiert. Ja, also ich bin jüdisch, egal was ich daran denke, das bin ich halt, gesellschaftlich auch gesehen, und das bedeutet etwas. Und hier plötzlich öffnet sich die Tür, so sich zu fragen, auch was das bedeutet.
Okay, ich erzähle mal was von mir. Ich habe ganz viele, Jahre mich immer gefragt, wie ist das wohl, jüdische Israeli zu sein? Ich habe das manchmal beneidet und manchmal hat es mich sehr abgeschreckt oder Jüdisch sein in Diaspora, in Belarus, in Deutschland, ist was ganz anderes als in Israel oder Israel-Palästina. Und ich habe immer gedacht, diese Suche nach, wer bin ich, was ist meine Jüdischkeit, die findet überall in der Diaspora ganz anders statt.
Ja, also ich war einmal in einer Konferenz an der Freien Universität in Berlin und dort hat ein Professor für jüdische Studien gesprochen. Ich werde seinen Namen gerade nicht sagen, aber in der Pause haben wir so kurz gesprochen und er hat mir gesagt, er ist auch ursprünglich aus Israel, aber wohnt seit ganz vielen Jahren nicht mehr da. Und er hat mir gesagt, weißt du, israelisches Judentum ist protestantisches Judentum im Endeffekt. Und ich habe es so in dem Moment gar nicht verstanden und dachte, er provoziert nur. Aber inzwischen verstehe ich schon ein bisschen, was er damit meinte.
Aber jetzt musst du mir erklären, was protestantisch da drin ist.
Also erstmal, der Nationalstaat ersetzt auf eine Art und Weise die Religion. Ja? Und das ist auch diese Umkehr in Protestantismus, wenn man die Bibel auch übersetzt in die nationale Sprachen oder in die Sprachen der verschiedenen Staaten. Und auch dadurch, aber nicht nur dadurch, wird so der Staat zu etwas Repräsentatives von Gott auf der Erde. Ja, das ist auch sogar bei Luther zu sehen.
Das ist jetzt nicht die beste Referenz, um ehrlich zu sein.
Ja. Ja, ich suche nicht nach guten Referenzen. Das ist eins. Und dann zweitens, es macht etwas mit der jüdischen Identität. Es macht es irgendwie erträglicher.
Für wen?
Ja, für die Leute, die das tragen mussten. Es ist nicht so einfach, in einem Format von Nationalstaat von anderen jüdisch zu sein. Ich sage von anderen ist auch in Anführungszeichen, weil es gibt auch immer diese Behauptung, wir gehören alle zu der Gesellschaft und so weiter und so fort. Ich bin mir nicht sicher und ich bin mir auch nicht sicher, dass das ist eine gute Taktik. In diesem Gespräch. Das steht übrigens auch im Buch, glaube ich, dass es gibt einen Ansatz, ich rede gerade ein bisschen assoziativ, aber
go for it.
Ja, es gibt einen Ansatz in dem Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland zu sagen, man soll Juden nicht hassen, weil sie genauso wie wir sind.
Ja? Das schreibst du im Buch.
Ja, sie machen Kunst, die machen Philosophie, sie sehen so und so, sie sehen aus genauso wie wir und so weiter. Und ich würde sagen, naja, man soll uns nicht hassen, auch wenn wir nicht genauso wie die Deutschen sind. Ich sehe immer noch zum Beispiel 2022 wurde ein Flugzeug aus Brüssel, glaube ich, oder Antwerp in Frankfurt gelandet. Und auf diesem Flugzeug gab ein orthodoxer Jude, der verweigert hatte, damals mussten noch die Masken tragen, und er hat verweigert, die Maske zu tragen, und Lufthansa haben alle orthodoxen Juden aus dem Flugzeug herausgeholt und im Flughafen angehalten, obwohl sie gar nicht miteinander verbunden waren auf irgendeine Art und Weise. Also solche Sachen, Vorurteile gegen jüdische Menschen, die nicht so sehen wie die Mehrheitsgesellschaft, zum Beispiel orthodoxen Juden, oder jüdische Menschen, die nicht für die Mehrheitsgesellschaft angenehme Meinung vertreten, wie antizionistische Juden zum Beispiel, das gibt es noch. Und das ist dank eines bestimmten Ansatzes in dem Kampf gegen Antisemitismus, den ich bezweifle.
Es gibt ein Bild von Juden, das es braucht, und alles, was daraus fällt, und jetzt ist die Frage, ist nicht jüdisch genug oder sind das dann schlechte Juden? Also was sind wir dann in unserer Diversität und Vielstimmigkeit und tatsächlich nicht nicht dem einen Stereotyp oder nicht der einen Position entsprechen, die für, auch eine Frage, für wen gerade praktisch nützlich ist.
Ja, wir sind ein Problem für die Nationalstaatslogik, glaube ich. Also ich glaube, das ist eine Logik, die die Welt gerne teilen möchte, kategorisieren möchte, und wir passen da nicht rein in diese Logik. Es gibt zum Beispiel diese fast Obsession mit jüdischer Sichtbarkeit in Deutschland. Ich weiß nicht, was jüdische Sichtbarkeit ist. Das ist
Na, guck uns an. Da.
Ja, aber naja, natürlich, die meinen, okay, fähig zu sein, mit Kippa auf der Straße zu gehen. Ich kenne kaum Menschen, die mit Kippa auf der Straße gehen. Nicht nur, weil die Angst davor haben, sondern weil sie tragen es halt nicht. Und andererseits, die wirklich sichtbar sind, die orthodoxen Juden, die es nicht viel in Berlin gibt, aber die gibt es. Irgendwie die Debatte spricht sie vorbei. Kann man das so sagen? Sieht sie nicht. Was heißt dann jüdische Sichtbarkeit, wenn man eine Palästina-Kippa trägt? Ist das jüdische Sichtbarkeit oder ist es eine andere Sichtbarkeit? Und wenn eine andere, dann was unterscheidet das von einer Kippa mit der israelischen Fahne drauf? Das ist auch eine politische Äußerung, eine ideologische Fashion Choice.
Aber genau darum geht es ja auch. Warum sind wir nicht miteinander einverstanden? Warum ist für einige von uns das Leben in der Diaspora wichtig? Warum vertreten andere nationalstaatliche Positionen? Genau das ist die Vielfalt von Meinungen. Manche davon halte ich für faschistisch und nicht okay. Und vielleicht brauchen die nicht so viel Raum in der Öffentlichkeit. Aber zumindest ist es eine Meinung, mit der ich erstmal arbeiten kann und wo ich, glaube ich, auch viele Jahre gesagt habe, es ist Teil von innerjüdischen Diskursen, die stattfinden müssen.
Also ich habe auch das zweite Gebot genannt als etwas, was dieses Gespräch, dieser innerjüdische Gespräch irgendwie erzeugt. Aber es ist nicht nur das. Es gibt auch diese Sache, dass man das Judentum nicht verlassen kann. Weißt du, dann müssen wir halt mit Leuten irgendwie in einer Community sein, die wirklich, die wir für unmöglich halten. Aber es interessiert mich auch, besonders in Deutschland, wie der Staat dieses Gespräch einschränkt, obwohl das ist nicht sein Business ist. Also ich kann nicht über jüdische Vielfalt gerade in Deutschland reden, ohne zu erwähnen, dass es schon von dem Staat eingeschränkt wird.
Aber es ist ja nicht nur jüdische Vielfalt, die eingeschränkt wird. Ne? Wir können gucken, wie palästinensische Stimmen Repressionen erfahren. Wir können gucken, wie viel an queerer Arbeit gerade Geldkürzungen bekommt und wie ganz viele queere Menschen eigentlich nicht mehr die Arbeit, die sie machen wollen, machen können. Wir können also in ganz viele Bereiche gucken, wo Menschen, die nicht weiß, deutsch, normiert sind, da rausfallen.
Du hast auf jeden Fall recht damit, aber ich glaube, in dem Fall von der jüdischen Innerdebatte, es ist nochmal was anderes, weil es gibt ja diese Gaslighting in Deutschland, das ist doch die historische Verantwortung dieses Landes und deshalb es soll darum kümmern, dass das irgendwie geschützt wird. Und das ist alles anders als geschützt. Oder wobei, wenn man geschützt sagt in Deutschland, dann meint man vielleicht nicht die Meinungsvielfalt der jüdischen politischen Welt.
Es geht um eine bestimmte Vorstellung von Schutz und von Sicherheit. Und alles, was gesellschaftlich nicht getragen werden kann, wird an das Konstrukt Nationalstaat abgegeben. Und alles, was es in Deutschland an Antisemitismen gab, alles, was nach 1945 nicht aufgenommen, aufgearbeitet wurde, wird einfach abgegeben an, da soll es einen Staat geben, einen Nationalstaat. Da soll die Sicherheit für jüdische Menschen gewährleisten Und das tut, finde ich, auf eine Art Deutschland von der eigenen Verantwortung, wie nennt man das? Ja. Dieses Wegschubsen. Wir sind mittendrin, ne? Merkst du das? Wir sind einfach irgendwo eingestiegen, als ob wir einfach schon seit Stunden bei einem Bier irgendwo sitzen und wir tauschen einfach unsere, das, was wir immer wieder reden.
Ist das zu intens? Sollen wir einen Smalltalk
machen? Ja, nein, ich brauche keinen Smalltalk, aber ich glaube, wir brauchen noch mal kurz Schritt raus wir picken uns diese Argumente aus und spielen uns diese Bälle zu über das, was uns die ganze Zeit nervt und was uns nicht gefällt. Okay. Und lass uns mal kurz einen Schritt rausgehen. Ja. Wir könnten noch mal dir zuhören aus dem Buch.
Ich kann vorlesen.
Und dann, glaube ich, darüber noch mal einsteigen.
Ja.
Weil jetzt waren wir schon sehr im Detail. Lass uns noch mal woanders reinkommen.
Okay.
Ja.
Soll ich lesen dann?
Ja, habt ihr Lust?
Okay.
Ja, danke.
Ich lese aus Keinheimisch. Das wird ein ganz langweiliges Buch, sagen meine Mutter und mein Vater unabhängig voneinander, als ich ihnen von diesem Buch erzähle. Dein Leben war ziemlich normal. Das ist doch der Punkt, diese Normalität. Wie kann man ein normales Leben in einem solchen Staat führen? Das sage ich ihnen natürlich nicht. Viel einfacher ist es, ein Buch in einer Sprache zu schreiben, die sie nicht lesen. In Gespräche mit meinen Eltern zu gehen, die ihre und meine Identität in Frage stellen, an diesem Punkt sind wir nicht. Was meine Schreibmethode anbelangt, es gibt keine, der ich mir bewusst wäre. Es ist eine verwirrte Suche, ein Lauf durch den Wald, bei dem ich die Richtung nicht weiß und nur hin und wieder ein paar Bäume wiedererkenne. Diese Bäume sind Momente aus meiner Kindheit, Erinnerungen an Familienmitglieder. Es sind Werke der Literatur, die meine jüdische Identität geprägt haben, von der Bibel und dem Talmud bis hin zu zeitgenössischen jüdischen und israelischen Schriften. Einige Bäume stehen für politische Ideen, andere für die Wut, die ich gegenüber den politischen Ideen von anderen empfand. Manche Bäume sind jung, mit dünnen, zerbrechlichen Stämmen, andere sind alt, erfahren und nicht so leicht zu brechen. An manche gehe ich rasch vorbei, bei anderen bleibe ich stehen und verweile. Sie alle sind miteinander verbunden, in einem verborgenen, wurzelhaften Netz unter der Oberfläche. Es mag Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wie ein Bewusstseinsstrom erscheinen, doch dieses Bewusstsein sprudelt vor Dringlichkeit. Dann lese ich weiter. Hier eine kleine Trigger-Warning. Also Gewalt und Suizid. Mein Opa hat sich auf der Hauptnationalstraße 1, der Autobahn zwischen Tel Aviv und Jerusalem, umgebracht. Gut, nicht genau. Meine Eltern waren gerade auf ihrer Hochzeitsreise in den USA. Und in der Nacht, so erzählt meine Mutter, wachte mein Vater auf und war unruhig. Er spürte, dass etwas nicht stimmte. Es stimmte tatsächlich etwas nicht. Der verschleppte Suizid meines Opas hatte Jahrzehnte zuvor in Warschau begonnen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs marschierte die deutsche Armee in Warschau ein und augenblicklich wurden Razzien in mehreren Wohnungen jüdischer Familien durchgeführt. Bei diesen Überfällen drangen verschiedene deutsche Einheiten in die Wohnungen ein und plünderten alles, was ihnen wertvoll erschien. Die Männer, die in diesen Einsatzgruppen dienten, taten dies freiwillig, aus Überzeugung nämlich. Mein Opa war damals ein Teenager. Als er nach Hause kam, fand er das Wohnzimmer in der vierten Etage vollständig verwüstet vor. Deutsche Soldaten warfen Gegenstände aus dem Fenster hinunter in den offenen Laderaum eines LKW. Dann hörte er einen Schrei. Aus dem Fenster in der vierten Etage hatten die Soldaten gerade seinen Babybruder in den LKW im Hof geworfen. Seine Mutter schrie, als ihr Sohn in den Tod fiel. Der Schrei seiner Mutter verließ Moshe Dreyfus nicht mehr. Nicht, als er sich später den Partisanen anschloss und gegen die Deutschen kämpfte, nicht, nachdem er in Israel, da hieß es schon so, eingewandert war. Tag und Nacht hörte er diesen Schrei. Für einen kurzen Moment verstummte er, als mein Opa mit seinem Auto gegen die Fahrtrichtung auf die Autobahn Nummer 1 auffuhr und sich in den willkommenen Abgrund fallen ließ, der sich zwischen ihm und einem frontal auf ihn zukommenden LKW auftat. Nach diesem kurzen Sturz war es still. So lange, bis mein Opa registrierte, dass er im Gegensatz zu seinem Bruder den Sturz überlebt hatte und sich erneut in der Begleitung des Schreis befand. Nur war dieser jetzt noch lauter als zuvor, lauter als die Sirenen des Rettungswagens, der meinen Opa ins Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem brachte. Dort warf er sich, ich weiß nicht in welche Etage, aus dem Fenster. Aber es war hoch genug, um diesmal den Schrei nicht länger hören zu müssen. Ich werde kurz sagen an dieser Stelle, dass ich hatte ein Gespräch mit der Lektorin, die übrigens im Buch nicht erwähnt werden wollte. Also sie wollte, dass ich anstatt deutsche Armee den Begriff Wehrmacht schreibe. Und ich war so, naja, aber das war schon eine deutsche Armee. Und das ging auch in diesem Kapitel über die Kontinuitäten, ja, über, das werde ich gleich auch noch weiter vorlesen, diese Teil, darüber, wie das Land eigentlich nicht wirklich entnazifiziert wurde und so viele Ex-Wehrmacht und sogar SS-Leute danach unter anderem auch in die Bundeswehr gegangen sind. Das war ein bitterer Streit. Aber mit der Lektorin.
Aber es geht nicht um die Vokabel, es geht um das, was dahinter steckt. Es geht um die Wirklichkeiten und die politischen Verstrickungen da drin.
Ja, aber sie meinte, naja, das gibt Begriffe dafür. Es war eine Wehrmacht, es war nicht einfach nur die deutsche Armee, sondern eine Wehrmacht. Und heute heißt es eine Bundeswehr und es sind zwei verschiedene Sachen. Und ich habe gesagt, ich nenne beide hier im Buch deutsche Armee, weil das ist mir wichtig, das ist Teil des Punkts, den ich hier machen möchte.
Das ist das, was der Begriff Wehrmacht Leuten ermöglicht, nicht wahr? Das ermöglicht eine Distanz.
Ja, ja,
vor
genau.
Ich versuche das jetzt auszusprechen, was der Kern auch, des Streits war. Es ist die Distanz da drin vor der Verantwortung.
Ja, ich fand es auch interessant, wenn man sagt, das sind zwei verschiedene Begriffe, als ob es nicht von Menschen entschieden wurde, dass es jetzt zwei verschiedene Begriffe werden. Dieser Cut 1945, dieser Cut war auch terminologisch künstlich. Es wurde entschieden, jetzt wird das Land nicht mehr so heißen, jetzt wird die Armee nicht so heißen, jetzt wird die Polizei auch nicht mehr so heißen wie vorher.
Du kannst das Etikett ändern, aber es ist anders. Noch das Gleiche drin.
Genau. Und das habe ich versucht, auch in diesem Text einzubringen. Das Deutschland, in das ich im Januar 2011 einwanderte, stellte ich mir als ein Deutschland vor, das keine inneren oder äußeren Schreie verursacht, das keine Babys aus Fenstern wirft. Und so ist es auch. Klar, 70 Jahre zuvor, 1951, war in der noch jungen Bundesrepublik ein Gesetz verabschiedet worden, nämlich das 131er Gesetz. 1949 war das Grundgesetz entstanden, das im Artikel 131 festgelegt hatte, dass die Bundesrepublik für alle ehemaligen Beamten des Deutschen Reiches die Verantwortung zu übernehmen hatte. Das 131er Gesetz von 1951 setzte diesen Artikel um. Es sollte unter anderem die Wiedereingliederung von ehemaligen Angehörigen des öffentlichen Dienstes regeln, die im NS-Staat tätig gewesen waren und nach dem Krieg ihre Stellungen verloren hatten. Das betraf ehemalige Angehörige der Wehrmacht und Beamte, deren Dienststellen schlicht nicht mehr existierten, sowie solche, die ihre Stelle im Zuge der Entnazifizierung verloren hatten. Jedenfalls waren damit die Beamtenprivilegien gerettet. Und zwar auch die derjenigen Beamten, die die Politik des NS-Staats aktiv durchgeführt hatten. Das alles wusste ich nicht. Wusste mein Opa davon? Und falls ja, was hat das mit seinem Schrei gemacht? Ein Jahr später, 1952, wurde das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen, dessen offizieller Name Luxemburger Abkommen lautet, zwischen der Bundesrepublik und Israel unterschrieben. Heute löst die zeitliche Nähe dieser beiden Ereignisse das Gesetz, dessen Kritiker es das Entnazifizierungsschlussgesetz nannten, und das Wiedergutmachungsabkommen Unbehagen in mir aus. Während die Opfer der Nazis sich glücklich schätzen sollten, dank deutscher Unterstützung in Israel zu leben, und zwar häufig unter Armutsbedingungen, zudem war ihre Arbeitsfähigkeit wegen psychischer oder physischer Erkrankungen schwer beschädigt, bekamen in Deutschland zahlreiche Täter ordentliche Rente und Arbeitssicherheit. Als hätte Deutschland fast wissentlich offiziell seine historische Verantwortung verschoben. Weg von einer Hinwendung zu demokratischen Werten und der Sicherheit aller in der Bundesrepublik lebenden Menschen, durch das Versprechen, Nazis zum Beispiel nicht wieder als Staatsbeamte einzustellen, hin zu einem Bekenntnis. Dieses Bekenntnis lautete Nationalstaat Israel. Als sei das Modell des Nationalstaates die einzige mögliche Existenzform, die einem Volk politisch zur Verfügung steht. Ja, vielleicht mache ich hier eine kurze Pause.
Danke dir.
Ja.
Ich glaube, die Stelle, die du gerade vorgelesen hast, zeigt auch, wie das Buch eigentlich geschrieben ist. Du erzählst immer wieder Geschichten.
Hey.
Na, du erzählst Geschichten aus deiner Familie, aus deiner Biografie. Und versuchst das immer wieder in Kontexte zu stellen, in politische und historische Kontexte, die, vielleicht ist das Chaotische, oder? Die sich eigentlich immer weiter, wo es sich immer weiter graben lässt und eigentlich immer weiter schauen, was gehört da alles noch dazu, weil das Netzwerke sind an Gleichzeitigkeiten von politischen Ereignissen, Entscheidungen und Ideologien eigentlich.
Ja.
Zu der Stelle habe ich, glaube ich, auch sofort 5 Fragen, aber ich glaube, ich würde mit der ersten anfangen, einfach weil die Geschichte von deinem Großvater wehtut, weil die Geschichte von dem Schrei wehtut. Wie hast du das erfahren? Wurde denn deine Familie davon gesprochen?
Ich war noch nicht da. Das war vor meiner Geburt. Wir sind auch so eine schweigende Familie. Also bei uns, diese ganze Generation redete nicht. Weder die Holocaust-Überlebende noch der Opa, der in der Nakba beteiligt war, haben alle geschwiegen aus verschiedenen Gründen. Also ich wusste immer, dass mein Opa in einem Unfall verstorben ist. Und dann irgendwann hat mir meine Tante gesagt, dass es eigentlich nicht so war. Aber ich war schon ziemlich relativ alt oder zu alt, um sowas Dramatisches zu erfahren über meine Familie. Ja, jedenfalls.
Wie hast du denn dieses Schweigen in der Familie gelöst, gebrochen? Weil jetzt hast du diese Geschichten. Wie bist du da dran gekommen?
Das ist echt merkwürdig in meiner Familie. Also man schweigt so ewig lang und dann plötzlich sagt man das so, ach übrigens, bezieht sich darauf und du denkst, Moment mal, hä, was? Ich hatte eine ganz andere Geschichte gehört. Und ja, aber ich schreibe auch in dem ersten Kapitel heute, also jetzt haben die Kapitel Namen, aber als ich das geschrieben habe, war der erste Kapitel hieß einfach Einführung. Muss man es vielleicht auch als solche lesen, über Erinnerung überhaupt, was die Natur von Erinnerung ist. Das ist ein bisschen, also das ist sozusagen so ein Versicherungsabsatz in der Einführung, wo ich schreibe, ja, alles, was ich eigentlich erinnere, keine Haftung. Also das ist, vielleicht war es nicht so.
Vielleicht ist es, hast du es dir zusammen fantasiert, weil du in Geschichtsbüchern Dinge gelesen hast. Vielleicht, weil das jemand erzählt hat und du dazu ein Gefühl entwickelt hast.
Ja, oder vielleicht Leute übertreiben auch, weiß ich nicht.
Erinnerungen müssen nicht den Tatsachen entsprechen.
Ja. Was? Ich schreibe auch an dieser Stelle über die kollektive Erinnerung in Israel und wie, genau weil Erinnerung so eine fluide Sache ist und lückenhafte Sache ist, hat der Staat eigentlich Zugang zu deiner Erinnerung. Der Staat erfüllt so diese Lücken durch kollektive Erinnerung. Und das ist bei uns gut. Also ich komme aus einer aschkenasischen Familie, die also Holocaust-Überlebende und so weiter. Und es ist wirklich so Teil der Erinnerung meiner Familie. Aber es gibt auch viele in Israel, die diese Geschichte nicht haben in den Familien. Und sie lernen, Nachkommen von Holocaust-Überlebenden zu sein, auch wenn sie es nicht sind.
Sie lernen kollektive Geschichte.
Ja, das ist eine bestimmte jüdische Geschichte. Ja, also ich habe nicht über Pogrom in den irakischen Juden gelernt, aber irakische Juden in Israel lernen über den Holocaust.
Ne? Und das ist kein Zufall.
Natürlich nicht. Mhm. Aber das ist nur ein Beispiel und es gibt auch Gründe dafür. Und was ich da sagen wollte, ist nur über, wie Erinnerung funktioniert, wie die Beziehung zwischen persönlicher Erinnerung und kollektiver Erinnerung oder statt manipulierte kollektive Erinnerung, wie diese Beziehung dann aussieht.
Und das ist auch etwas, was nicht nur in Bezug auf Israel zutrifft. Das können wir genauso in Deutschland finden, genauso eine Erinnerungspolitik, die bestimmte Narrative benutzt, bestimmte Narrative bedient, wo alles andere rausfällt. Die Geschichten von queeren Menschen, die Geschichten von Romni und Sinthesse, die Geschichten von Menschen, die behindert werden. Holocaust war eine gewaltvolle Erfahrung für viele.
Ja.
Und so wie die offizielle Erinnerungspolitik funktioniert, ist sie nicht ausreichend und auch nicht in der Beziehung, die sich Deutschland zu Israel dadurch aufbaut. Aber ich kenne es genauso aus dem post-sowjetischen Raum, was Erinnerungspolitik sein soll und was nicht, woran erinnert wird, wessen gedacht wird, welche heroischen Taten eigentlich als Feiertage begangen werden und alles andere soll nicht Teil der Geschichte sein.
Ich meine zu sagen, Erinnerung ist politisch, auch die persönliche Erinnerung, weil die Grenzen zwischen den verschiedenen Erinnerungen sind nicht ganz klar, nicht immer ganz klar. Die einfachen Beispiele sind, wenn wie Mythen entstehen, ja, also durch Erinnerung an den Holocaust oder was natürlich eine israelische mythische Geschichte ist heute. Wir nennen sogar den Tag, den Gedenktag an den Holocaust, den Gedenktag an den Holocaust und Heldentum. So, also weil es ist wirklich ein Mythos, eine identitätsstiftende Mythos. Aber Erinnerung ist auch politisch manchmal in den ganz Kleinigkeiten. Zum Beispiel als jemand, der aus Haifa kommt. Ich habe viele Kindheitserinnerungen mit Kiefern. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, 2011 im Januar, ich war ziemlich überrascht, hier Kiefer zu sehen. Weil ich dachte, das ist gar nicht die gleiche Klima. Und was machen sie hier? Das ist natürlich andersrum. Wir sind hier einheimisch und dort wurden sie von den Briten und dann von den Zionisten gebracht. Das ist eigentlich überhaupt nicht einheimisch dort. Und es brennt auch hier im Sommer, weil die Sommer in diesem Gebiet sind für diesen Baum ja suboptimal.
Das ist eigentlich auch der Versuch, Einheimischkeit zu definieren und zu finden und zu fassen. Und die Bäume oder die Natur ist ein Teil davon.
Ja, oder also eher die Frage im Zentrum des Buches ist, wo bin ich einheimisch im Endeffekt als jüdischer Israeli?
Warum bist du in Berlin gelandet?
Ja, keine Ahnung. Nein, ich kann es dir erzählen, aber ich bin einfach nach dem... Gut, ich habe in Israel einen Militärdienst gemacht. Ich schreibe auch darüber, das war nicht so toll. Wollte es nicht machen, hatte aber wirklich damals 2005, 2006 null Beispiele um mich herum für Menschen, die das nicht gemacht haben. Und ich war in einer Situation von kognitiver Dissonanz, wo ich während der Woche da war und dann am Wochenende bin ich zu den Demonstrationen in Ost-Jerusalem gegangen. Und es war so kaum zu ertragen. Und dann danach wollte ich eine Pause von Berlin und bin einfach in Europa gereist und so unoffiziell gesucht, wo fühle ich mich einheimisch? So, nein, aber wo fühle ich wohl? Und es ist nicht, als ob ich in Berlin wohl fühlte, aber ich war hier nur 2 Wochen und wenn man hier nur 2 Wochen ist, dann ist alles super und schön.
Und das hat gereicht?
Das hat gereicht, um diese Entscheidung zu machen. Ich war auch 23 und ich habe Entscheidungen sehr schnell gemacht.
Also ich bin in Leipzig hängen geblieben. Ich bin in Leipzig vor 10 Jahren hängen geblieben, weil ich hier durch die Straßen, es gibt andere Gründe, es gibt so Gründe wie, ich denke drüber nach, Gründe. Aber ich bin hier hängen geblieben, weil ich durch die Straßen gelaufen bin und es gibt diese postsozialistische Architektur, die ich aus Minsk kenne. Okay. Und ich war so, ah, okay, das erkenne ich. Ich verstehe, warum diese Straßen so aufgebaut sind. Mhm. Ich verstehe, warum diese Kindergärten und Schulen so aussehen. Ich verstehe, warum die Leute unfreundlich zu mir sind, auf eine überhaupt nicht so gemeinte Art.
Aber ist es immer noch so?
Ja.
Okay.
Ja, also ich weiß nicht, es ist weder gut noch schlecht, es ist vertraut.
Okay.
Und das ist
weil die Gerüchte sind, dass Leipzig langsam richtig Hipster wird.
Die sind alt.
Okay.
Ja. Aber das ist das, was ich mit diesem Einheimischkeit verbinde zum Beispiel. Ein Gefühl von, es muss mir nicht gefallen. Ja. Ich muss es nicht mal gut finden, wie es hier politisch aussieht. Aber ich kann was damit anfangen. Wir können zusammen arbeiten. Wir verstehen uns.
Ja, aber dann verbindest du dieses Einheimischkeitsgefühl in Leipzig mit einem bestimmten Einheimischsein aus Belarus.
Was ich dort nicht mal hatte, weil ich bin in Belarus rausgefallen, so wie ich aussehe, so wie meine Mutter.
Bist du dort aufgewachsen? Oder?
Ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen. Meine Mutter hat mir vorgestern am Telefon gesagt, meine Mutter ist in Usbekistan aufgewachsen. Weil ich ihr erzählt habe, dass ich in Istanbul Urlaub gemacht habe und mich da wohlgefühlt habe, weil ich da so aussehe wie die Leute da. Whatever. Meine Mutter meinte, sie konnte mit Minsk nie was anfangen. Sie ist da nie angekommen. Mhm. Sie hat da studiert, sie hat da Kinder zur Welt gebracht. Sie konnte nie was damit anfangen. Und das ist Teil von meinem in Minsk zu Hause sein oder einheimisch sein mit einer Mutter, die sich da nicht wohlfühlt, weil sie weil
das
Minsk,
spüre ich jetzt jedes Mal, dass meine Tochter zurück von der Kita kommt und ein neues Wort auf Deutsch sagt und ihre Aussprache ist unglaublich viel besser als meins und sie ist 3. Aber ich denke mir, oh, sie wird jetzt Berlinerin oder Deutsche. Ich habe ein deutsches Kind.
Ja.
Und ich fühle mich nicht so wohl in Deutschland, aber sie wächst jetzt hier auf und aber worauf ich hin wollte ist sagen, jeder verortet dieses Einheimischsein irgendwo in der Kindheit, in Erinnerungen, in der Natur, in keine Ahnung, in der Architektur der Stadt,
in Sprache
und so weiter. Und ja. Bei mir war das so, dass sobald ich angefangen habe, Fragen zu stellen bezüglich Israel, bezüglich des Ortes, wo ich diese Erinnerungen, diese Nostalgie, diese Natur, diese Architektur kenne und dort einheimisch fühle, ist alles auf einmal weggenommen von mir durch die Antworten. Ja, als ob Unwissen war das, was mir erlaubt hatte, in diesem Ort einheimisch zu sein. Und sobald ich dieses Unwissen durch Wissen verloren habe, habe ich auch mein Einheimischsein verloren. Und deshalb heißt das Buch auch kein Heimisch. Also plötzlich herauszufinden, dass die Kiefern zu diesem Theater eigentlich gehören. Dass mir mein Opa hat diese Stadt im Norden Israels nicht wirklich befreit, sondern dort ethnisch gesäubert. Oder ja, also, und diese Oper gehört zu ganz vielen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ich war ziemlich nah, also nicht der hier aus der Stelle, die ich gelesen habe, sondern der andere. Die Sprache, die ich spreche, die ich immer noch spreche mit meiner Familie, ist Teil dieses Theaters, es ist Teil dieses politischen Projekts, mit dem ich nicht unbedingt einverstanden bin, aber das ist immer noch meine Sprache. Und das, also das Buch ist so geschrieben, ist so hektisch und chaotisch, in Anführungszeichen geschrieben, weil es ist eigentlich eine Performance von Nervenzusammenbruch. ja, Stressed Laughter. Genau.
Das kenne ich. Ja. Es gibt auch eine Stelle im Buch, wo du schreibst, hey, sag, ob ich dich falsch zitiere. Es gibt diese Liebe von dir zu diesem Ort und diese Liebe gefällt dir nicht.
Ja, also ich liebe den Ort, ich liebe die Menschen und ich hasse diese Liebe, weil ich wünsche mir, dass es so einfach wäre, zu sagen, boah, was ihr jetzt in meinem Namen macht, ist unerträglich und ich löse mich gerade von diesem Ort ab. Aber so einfach ist es nicht. Ja.
Das ist auch etwas, was ich aus deinem Buch gelernt habe, dass jüdische Menschen, die Israel verlassen, wie Deserteure.
Aber das passiert, das war mir wichtig, einige Punkte im Buch auch reinzuschreiben, über die Militarisierung der israelischen Gesellschaft, der Militarismus. Es ist nicht mehr ein Prozess von Militarisierung, das ist schon militaristisch durch und durch. Und das war mir wichtig, weil ich diesen Prozess jetzt in Deutschland sehe und ich bin mir nicht sicher, dass es gesellschaftlich breit verstanden wird, was die Konsequenzen von sowas sind, beziehungsweise auch viele, die dagegen sind, sagen zum Beispiel, ich werde mein Kind nicht zur Bundeswehr schicken. So. Und ich glaube, man muss verstehen, dass es hat riesigen Einfluss auf allen in der Gesellschaft, egal ob sie in der Bundeswehr dienen oder nicht. Es bringt eine krasse Welle von Sexismus in der Gesellschaft. Nicht, dass die Gesellschaft jetzt in Deutschland nicht sexistisch ist, aber das ist wirklich ein anderes Niveau. Es bringt mit sich eine bestimmte Verständnis von Männlichkeit, die sehr, sagen wir mal, eingeschränkt ist. Eine Sache, was es mitbringt oder was es in Israel verursacht hatte, ist, dass alle gesehen werden erstmal als Soldaten oder potenzielle Soldaten oder sogar Erzeugerinnen von Soldaten. So, das ist eine gesellschaftliche Rolle, die einfach da ist. Und deshalb, wenn jemand sich entscheidet, ich werde jetzt woanders leben, dann wird man ein bisschen wie ein Deserteur gesehen. Ja.
Ich empfehle euch allen natürlich, das Buch Kein Heimisch von Tomer selbst zu lesen. Aber wenn nicht, hören wir jetzt gemeinsam in eine andere Stelle aus dem Buch rein, wo Tomer von seinem anderen Großvater erzählt, demjenigen, der auch schon im Gespräch erwähnt wurde, demjenigen, der auch an der Nakba und ethnischen Säuberungen und Zerstörung von palästinensischen Dörfern und Leben beteiligt war. Diese Stelle ist gekürzt gegenüber dem, was es live zu hören war. Das wollte ich noch dazu sagen.
Als ich ein Kind war, vielleicht 5 Jahre alt oder 6, 7, vielleicht 10, musste sich mein Opa Emanuel eine Operation unterziehen. Er liebte mich und ich liebte ihn. Zu meinem Geburtstag schenkte er mir Philosophie. Genauer gesagt philosophische Essays. Nicht in Buchform, sondern Texte, die im Laufe des Jahres in verschiedenen Zeitungen erschienen waren und die er für interessant hielt. Er hatte sie ausgeschnitten und in eine kleine Kiste gelegt, in der er sie mir Ende Juni zu meinem Geburtstag überreichte. Sie waren nicht tiefschürfend, sondern eher feuilletonistisch. Keine Kritik der reinen Vernunft. Das war auch gut so, denn dadurch konnten wir sie tatsächlich diskutieren. Er lebte mit seiner zweiten Frau in der Jarkonstraße in Haifa, nicht weit von uns. Von seiner ersten Frau hatte er sich scheiden lassen. Sie war eine Holocaust-Überlebende, die von den Nazis eine bipolare Störung geschenkt bekommen hatte, die ihre Ehe nach vielen Jahren schließlich unmöglich machte. Nun wohnte er mit seiner zweiten Frau in einem großen Haus neben der Bibliothek und da hatten sie einen Garten, der mir riesig erschien und vielleicht war auch riesig, aber ich war auch relativ klein. Der Garten war von Blumen gesäumt und bestand aus einer Unmenge von Bäumen, Bäume einer einzigen Art, Zitronen. Zitronen zu pflücken und von Boden zu sammeln, ist eine meiner intensivsten Kindheitserinnerungen. Der Geruch der Zitrone erinnert mich immer noch an meinen Opa, der so viele Zitronen hatte, dass er sie immer für sein Essen und seinen Tee verwenden musste. Alles in diesem Haus, in diesem Garten, sogar die Menschen, er und seine Frau, ihre Körper meine ich, ihre Gesichter, ihre Worte, ihre Klamotten, alles hatte den Duft von Zitronen, den man schon von der Straße aus riechen konnte. Oft hatten wir einfach so eine Zitrone in der Hand. Wir spielten, rannten, redeten im Wohnzimmer und plötzlich bemerkte ich, dass ich eine Zitrone in meiner Hand hielt und wer weiß wie lange schon, ohne darauf zu achten. Und mein Opa sollte sich eine Operation unterziehen. Am Herzen, denn neben seinem Herzen ruhte seit ungefähr 5 Jahrzehnten eine Kugel.
Wir sprechen auch über Israel und Palästina. Wir sprechen auch über diesen Ort, dieses Land Palästina und den Staat Israel. Und deswegen macht es auch Sinn, über andere Orte zu sprechen, die Orte von Utopien sein könnten und zu Dystopien geworden sind. Deswegen sprechen wir auch über Birobidzhan als Ort oder vielmehr auch als Buch. Der erste Roman von Tomer, der erschienen ist, der beim Verlag Voland und Quist erschienen ist vor ein paar Jahren. Genau, und auch die beabsichtigten oder vielleicht eher unbeabsichtigten und unbewussten Parallelen erforschen, die es zwischen diesen Orten und Nichtorten, Utopien und Dystopien gibt. Was haben eigentlich die Narrative und die kollektive Identitätsbildung für eine Macht da drin und damit? Und was hat das alles miteinander zu tun? Deswegen und warum ist Birobidzhan wichtig an dieser Stelle? Weißt du, als ich Birobidzhan gelesen habe, ich habe es zweimal gelesen. Mhm. Das erste Mal bin ich überhaupt nicht reingekommen, weil ich gedacht habe, ich check den Ort nicht. Das ist das, was ich
vorhin... Kennst du den Ort?
Ich war da noch nicht, aber ich war arrogant genug, aus den Berichten, die ich im Fernsehen oder im Internet gesehen habe, mir einzubilden, dass ich eine Idee habe, für wie es da sein könnte oder aus dem, was ich gelesen habe. Und auch aus dem... Aus meiner post-sowjetischen Kindheit dachte ich, da stimmt irgendwas nicht. Das kann kein echter Ort sein. Das kann kein echter Ort sein, was da passiert.
Genau, das ist kein echter Ort.
Ja, aber ich habe es deswegen, ich konnte mit dieser Reibung nicht umgehen. Hm. Ich habe die ganze Zeit versucht, beim Lesen das zu verorten. Kein Heimisch ist sehr greifbar. Kein Heimisch
okay,
ist sehr...
Okay, ist ein Sachbuch, aber ich glaube... Nein, oder? Also ich glaube, okay. Es ist auch so echt. Nein, es ist nicht so ein magisch realistisch. Aber das gesagt, Birobidzhan war nicht so jetzt Israel-Palästina politisch gedacht, als ich es geschrieben habe. Es wurde nach dem 7. Oktober auch hyperpolitisiert, wo eine Seite. Ich rede von beiden Seiten. In diesem Fall kann man davon sprechen, wo eine Seite das Buch als zionistisch gelesen hat, weil das ist eine Allegorie für Israel, und die andere Seite hat das Buch als antizionistisch gesehen, weil das ist so eine Alternative für Israel. Und ich hatte ehrlich gesagt weder noch im Kopf, aber Israel kommt überhaupt nicht vor in dem Buch. Und das ist vielleicht auch ein radikaler Akt in Deutschland, zu sagen... Ja, ich bin jüdisch und ich schreibe nicht über Israel und es ist auch mir egal. So, ich nehme keinen Bezug auf diesen Staat.
Und trotzdem ist das, was da drin stattfindet, ein erdachter Ort, ja, wo jüdische Menschen ein Paradies finden sollen.
Ja, wie magisch ist das denn? Also ich glaube, ich bin mir aber inzwischen auch nicht sicher, dass es nicht eine Allegorie ist, in dem Sinne, dass Israel ist auch kein echter Ort. So, das sage ich jetzt, nachdem ich kein Heimisch geschrieben habe und zu so viele Sachen geforscht und untersucht habe, und es ist und alles scheint mir jetzt wie ein Performance zu sein. Gut, das ist jetzt aber auch eine Frage über Echtheit, also was heißt ein echter Ort, aber es ist alles politisiert, es ist alles manipuliert, alles was wir in der Schule gelernt haben, stimmt entweder nicht oder zum Teil, oder nur der Teil, der dem politischen Projekt dient. Andere Teile haben wir nicht gelernt. Also es ist wie auf einmal herauszufinden, dass alles, was man als die eigene Identität denkt, eigentlich komplett manipuliert ist, und deshalb sage ich, das sehe ich jetzt als ein Nicht-Ort, als kein echter Ort. Und in dem Sinne vielleicht, in meinem Unterbewusst war Birobidzhan doch eine Allegorie. Genau.
Genau das macht ja das Buch eigentlich aus. Es gibt diese Andeutung an einen echten Ort, der real existiert, der so heißt,
meinst du, ja.
Ja, der ein ganz anderer ist. Und ich glaube, wenn du mit...
Ja, ich hatte auch sogar in Lesungen Leute, die einfach aufgestanden sind und ganz angepisst weggegangen sind und
warum?
Gesagt haben, so war das überhaupt nicht in Birobidzhan.
Ja.
Und ich wollte natürlich keinen verletzen. Deshalb habe ich auch nicht historische Roman geschrieben, sondern Roman. Und es ist alles fiktional und ausgedacht, außer dem Namen von dem Ort und dem Bild auf dem Cover, das aus dem echten Birobidzhan kommt.
Und
ja.
Was da drin passiert, dockt eigentlich auch an das an, was du ganz am Anfang dieses Gesprächs gesagt hast. Die Jüdischkeit ist quasi als Überschrift da.
Ja.
Wie die Einzelnen das für sich definieren, ist deren Suche und deren Prozess, die im Buch auch nach und nach rauskommen, würde ich behaupten.
Ja, nicht für alle Figuren da. Also für manche Figuren ist es wichtig, für andere spielt es eigentlich keine Rolle. Das ist auch Teil dieser Vielfalt im Endeffekt.
Aber genau deswegen ist das als Allegorie so eine Einladung überhaupt da. Es gibt diesen Ort und eine Definition dazu. Das ist ein Ort, wo jüdische Menschen sich zu Hause und wohl und wie im Paradies fühlen sollen. Und das entwickelt sich aber anders. Die haben Fragen, die haben Zweifel, die können mit Gott was anfangen oder nicht. Die können miteinander was anfangen oder nicht.
Ja, weißt du, die einzige sehr schlechte Rezension, die ich für Birobidzhan bekommen habe, war in der Jüdischen Allgemeine. Und ihre Problem war, dass ich einen jüdischen Ort beschrieben habe ohne Antisemitismus. Also eine der Probleme war das. Das Antisemitismus spielt keine Rolle, es kommt nicht vor in dem Buch. Und ich dachte, das ist doch gut. Dort, Fragezeichen. Aber anscheinend nicht oder nicht, es ist nicht realistisch. Okay.
Wir haben uns so daran gewöhnt, uns anhand von Antisemitismus zu definieren, dass wir es nicht mehr anders können.
So verstehe ich diese Kritik. Also ich meine, du kannst auch einer Person nicht sagen, du sollst dich nicht definieren nach so und so. Aber wenn das die einzige Art, sich zu definieren, dann ich glaube, dass wir etwas verlieren auf dem Weg. Aber naja.
Aber irgendwo ist es da und ich kann mich entscheiden, ob ich das sehen will, mich damit auseinandersetzen
ja,
will
hab,
oder nicht.
Ich habe das Gefühl gerade, dass in der jüdischen Welt in Deutschland ist das Thema Antisemitismus ersetzt auch langsam wirklich alles andere. Also die nicht-jüdische Antisemitismusbeauftragte, die werden gesehen als jüdischer als Leute wie ich.
Hm.
Ja, sie gehören mehr zu der jüdischen Gemeinde als ich.
Also, ja,
und weil wir leben auch in einem Land, wo Antisemitismus sehr schon ziemlich verwässert, und auch sehr manipuliert und politisiert ist. Es verhindert uns jüdische Menschen in Deutschland, uns auf irgendeine andere Art und Weise zu definieren. Also dass es ständig da ist, als ja, und es kommt auch vom Staat, also die Antisemitismusbeauftragte, die das zum zentralsten Thema überhaupt in dem jüdischen Leben in Deutschland machen, die sind Staatsbeamter im Endeffekt. Und ich wünsche mir, dass wir doch ohne Antisemitismus klein zu reden, dass wir auch andere Möglichkeiten finden, uns zu definieren oder zu verstehen.
Eins der vielen Probleme an den Antisemitismus-Debatten in Deutschland ist, dass Deutschland jüdische Menschen als Opfer braucht. Für sich, für die eigene Erinnerungspolitik, aber auch in Bezug darauf, was in Palästina passiert. Und ich glaube, klar, dass das eigentlich ist jetzt auch nicht so schön spruchreif von mir, aber ich glaube, das verhindert auch, dass jüdische Menschen sich als TäterInnen zu sehen lernen. Und ich glaube, das verhindert auch, dass eine Verantwortung übernommen wird, weil ganz viele Muster, die es in der deutschen Erinnerungspolitik in Bezug auf den Holocaust, den Zweiten Weltkrieg gibt, ganz viele von diesen Mustern der Erinnerungspolitik gibt es auch in Israel in Bezug auf Nakba, in Bezug klar, auf Umgang von jüdischen Israelis zu palästinensischen Menschen. Für jüdische Menschen wäre es wichtig, aber auch für Deutschland wäre es total wichtig, auch einfach anzuerkennen, JüdInnen können gewaltvoll sein.
Jüdische Menschen zu verstehen als Menschen im Endeffekt. Und ja, das passiert noch nicht ganz.
Und genau das ist doch der Antisemitismus da drin, nicht?
Ja, ja. Also ich glaube,
einer von den vielen Antisemitismen, die es gibt, aber
ja, es gibt diesen Spruch von Robert Neumann, dass Philosemiten, die sind Antisemiten, die Juden lieben. Die Instrumentalisierung ist da. Jüdische Menschen als nicht wirklich Menschen zu sehen, ist da, sondern etwas. Und weißt du, einmal habe ich jemanden getroffen in Deutschland, der war nicht deutsch, aber und kam, glaube ich, aus China. Und er hat mich gefragt, ob wir so in der Familie die nächste Generation irgendwie beibringen, wie man verschiedene Geldscheine nach Geruch erkennen kann. So. Und ich...
What?
Ja, und das ist so hoch antisemitisch. Er hatte keine Ahnung. Ich habe ihm gesagt, bitte frag das nie wieder kein Mensch. Und nein. Er meinte es durchaus positiv. Huh. Er meinte... Ja, also was Juden sind gut mit Geld, das ist doch etwas Positives. Also es ist natürlich, es gibt, das ist ein Extrembeispiel, aber auf einer ganz milden Ebene, es gibt schon eine Art, jüdische Menschen als exceptional zu sehen. Ein Teil davon ist, dass wir sind nicht fähig, Täter zu sein. So.
Angeblich. Ja, angeblich.
Klar.
Und deswegen ist der Militärkult, die ganze Militarisierung der Gesellschaft, die es gibt in Israel.
Ist nur Verteidigung. Ist nur für Verteidigung, natürlich. Ja.
Und deswegen sind auch die ganzen Videos, das ist der Genozid in Palästina, der eigentlich schon alt ist, den wir jetzt die ganze Zeit mitverfolgen können, der wird nicht nur von palästinensischen Menschen dokumentiert, der wird auch von israelischen SoldatInnen dokumentiert, in all der Gewalt.
Und trotzdem wird es immer noch als Selbstverteidigung gestellt. Wir sind 2 Jahre drin und es ist immer noch Selbstverteidigung. Oder es gibt auch natürlich so viele Stimmen in Deutschland, die sagen, ja, es ist schrecklich, wie viele Leute in Gaza ermordet wurden und wie viele Kinder und so weiter und so fort, aber das ist die Schuld von der Hamas. Und Das stimmt zu Teil. Gut, aber das ist, ich will jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es, also, dass man Israel die Schuld dafür abspricht, also, ne? Es ist, es kommt aus einer Position, dass Israel einfach nie, nicht fähig ist, dafür verantwortlich ist. Es kann nicht sein, dass Israel dafür verantwortlich ist, weil das ist doch schlimm. Mhm.
Genau, und dann sind wir wieder bei den Wirklichkeiten, die es gibt und den beiden Narrativen, die es dazu gibt und bei den, bei dem, was sprechbar ist, sprechbar in Deutschland, sprechbar in Israel, mhm. Bei dem, was, es wurden fast 300 palästinensische JournalistInnen, glaube ich, mittlerweile umgebracht. Ja. Also ich glaube, diejenigen, die, die diese Wirklichkeiten zeigen und darüber sprechen und diese Bilder und das Wissen teilen, die werden gezielt getötet auch.
Ja, deshalb haben wir auch seit gestern Nacht wurde auch dieser sogenannten Waffenstillstand, der nicht wirklich war, nochmal gebrochen. Und ich merke wirklich den Unterschied. Also ich sehe wirklich weniger Inhalt auf Social Media, weil es gibt, oder die gleichen Videos. Es gibt keine Diversität. Weil die Leute, die das dokumentiert haben, sind einfach tot.
Die Vorstellung, die es in Deutschland gibt, zum Beispiel darüber, was es an Antisemitismus geben soll oder darf, sind ganz weit weg von der Wirklichkeit. Und dafür werden einfach Rassismen, Genozide in Kauf genommen, um den eigenen Status aufrechtzuerhalten.
Ja, ich glaube, wir müssen auch sehen, dass sehr oft wird ein Zirkelschluss benutzt, wenn man von Antisemitismus in Deutschland spricht. Nämlich der einzige, in vielen Fällen der einzige Beweis dafür, dass es es gibt. Und es gibt, ich sage jetzt im Voraus, ich sage nicht, dass es Antisemitismus nicht gibt. Bei vielen Fällen der einzige Beweis dafür ist, dass jüdische Menschen fühlen sich bedroht und unwohl in der Unicampus oder in einem bestimmten Bezirk und so weiter und so fort. Und man kann zwar keine konkreten Beispiele nennen, aber jüdische Menschen haben Angst und deshalb reicht es. Und das ist ein Zirkelschluss, weil jüdische Menschen haben Angst. Es heißt, dass es Antisemitismus geben musste. Und das heißt, dass jüdische Menschen Angst haben sollen. Das ist ein Zirkel. Und ich sage nicht, dass da keine konkreten Beispiele gibt, aber die Diskussion ist an diesem Punkt so faul, dass man überhaupt nicht das Bedürfnis hat, irgendein anderes Beispiel zu nennen für einen antisemitischen Vorfall. Das braucht man überhaupt nicht. Es ist genug zu sagen, dass jüdische Menschen haben Angst. Und ich will sagen, nicht nur, dass es jetzt auf der argumentative Ebene nicht genug ist, sondern auch für jüdische Menschen selbst, ja, wenn man das wirklich ernst nehmen will, dann reicht es auch nicht aus, weil wenn mir ein Freund sagt, ich habe Angst vor etwas, dann, oder vor jemand, dann meine erste Frage wäre, wieso, warum, was hat er dir angetan, was hast du erlebt? So, das wäre meine erste Frage und ich glaube, wenn man diese Frage nicht stellt, dann nimmt man Antisemitismus nicht ernst. Ja, wenn das genügt, dass Leute Angst haben, um die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit einzuschränken und verschiedene kulturelle Institutionen zu entfinanzieren und so weiter und so fort, dann nimmt man Antisemitismus nicht ernst, sondern instrumentalisiert den Kampf dagegen, um die eigene Politik zu machen.
Aber es wird auch beigebracht, Angst zu haben. Also mir wurde es beigebracht, Angst zu haben. Ich soll nicht sagen, dass ich jüdisch bin, weil es könnte was passieren. Die Angst wird als Angst zelebriert. Es braucht die Angst vor der Angst vor Antisemitismus, damit der Antisemitismus wiederum aufrechterhalten wird. Und ich glaube, das ist der Zirkelschluss da drin. Und ich glaube, genau, was mir
also dazu... Also ich muss sagen, ich habe auch Angst manchmal.
Ich habe auch Angst, aber vor anderen Dingen als das, was mir eingeredet wird, wovor ich Angst haben soll.
Also ich habe auch Angst in manchen Teilen von Berlin, wo relativ viele Neonazis sind. Aber ich habe nicht Angst vor etwas, weil die Bild-Zeitung mir gesagt hat, dass ich davor Angst haben soll. Mhm. Und es ist inzwischen nicht nur die Bild-Zeitung, sondern wirklich fast alle große Zeitungen in Deutschland. Zweimal die Woche irgendein Artikel, irgendeinen Text darüber, dass wir Angst haben sollen, dann natürlich hat man Angst. Aber wovor, kann man wirklich kaum sagen. Es wurde jetzt wo war das? In Wuppertal, glaube ich, eine Gruppe von jungen Männern festgenommen, die viele Waffen zu Hause hatten, und die hatten auch diese Keller, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ein Keller voller Swastikas und Nazi-Symbolik, und ein Richter hat sich entschieden, das ist nicht genug, um zu sagen, dass es da rechtsextremistische Motiven gibt, aber wenn ein linke jüdische Mensch mit einem Free Palestine T-Shirt rumläuft, dann ist es Antisemitismus. Das ist alles total verdreht, und das ist nicht nur, dass wir beigebracht werden, vor der Palästinafahne oder Kaffir Angst zu haben, wir werden auch beigebracht langsam, vor rechten Antisemitismus keine Angst zu haben, weil es wird auch langsam normalisiert.
Und ich frage mich, wie kommen wir da raus? Also ich frage mich, wie kommen wir da raus, weil wir...
Deutschland abschaffen.
Aber dann,
darf man das sagen?
Klar, hast du.
Wir sind nicht mehr on air.
Ja. Aber da hätte ich eine Liste von all dem, was ich abschaffen will. Ich hätte eine richtig lange Liste.
Ja, gut, das Konzept des Nationalstaats abschaffen. Also ich glaube wirklich, ich schreibe das, das ist auch... das Buch fängt ziemlich persönlich an, aber dann am Ende ist es fast rein politischer Essay und wirklich gegen den Nationalstaat generell oder gegen den Nationalstaat als Lösung für Probleme, die durch den Nationalstaat entstanden sind. Also das wäre meine Lösung. Wie kommen wir da raus, solange wir doch in einem Nationalstaat, in einem deutschen Nationalstaat leben? Tja, Community Building wahrscheinlich ist die beste Möglichkeit at the moment.
Ich glaube auch, weil wenn ich ein Konstrukt ablehne, kann ich das Konstrukt kritisieren. Aber es gibt ja ganz schön viele Menschen, die das mittragen. Es ist auch das, was du vorhin schon erzählt hast, was du im Buch auch erzählst. Es gibt eine Gesellschaft, die das mitträgt. Es gibt eine Gesellschaft, die alle Menschen in Deutschland sind dafür verantwortlich auf eine Art, dass es AfD gibt.
Also nicht nur die AfD, sondern die AfD-Politik. Also
genau.
Wenn alle anderen Parteien, bis auf die Linke vielleicht, die Politik der AfD vertreten, in bestimmten Sachen,
und
dann ist es auch egal, ob da eine Brandmauer gibt oder nicht. Also das ist, bevor man entschieden hat, den Brandmauer durchzubrechen, hat man die Brandmauer einfach für irrelevant erklärt. Also das ist nur ein Beispiel, aber das ist generell, manchmal überlegen wir, ich und meine Partnerin, und so, wo wollen wir dann hin, wenn Deutschland komplett faschistisch wird, weil wir uns noch denken, dass es noch nicht der Fall ist. Nein, es kann natürlich noch viel faschistischer sein. Und was machen wir dann? Also am Anfang habe ich gesagt, naja, also vielleicht Italien und so, Faschismus mit gutem Essen ist doch was anderes vielleicht. Und sie sagte, ja, aber da gibt es auch eine faschistische Regierung und ta-ta-ta. Und ich denke, okay, aber da, es gibt in anderen Ländern, nicht in allen, es gibt auch vielen Ländern, die genauso wie Deutschland sind, aber es gibt in anderen Ländern nicht diese Gleichschaltung, wo sobald der Staat faschistisch ist, dann Es ist, als ob wirklich alle im Bundestag, fast alle im Bundestag gehen damit, mit der Staatsräson zum Beispiel, ohne einmal da anzuzweifeln und zu sagen, Moment, ist Staatsräson nicht eigentlich eine autoritäre Sache? Oder in den Medien, nicht nur im Bundestag, in den Redaktionen, in dem Journalismus, der Journalistenverband sogar. Also alle schalten sich gleich. Und das passiert vielleicht nicht in anderen Ländern, weiß ich nicht. Vielleicht auch schon.
Ich befürchte schon, weil ich glaube wirklich, dass vieles von dem, was auf dieser politischen, sichtbaren Ebene passiert, eigentlich mitgetragen wird und eigentlich auch Traditionen hat.
Ja.
Und ich glaube, auch in Italien gibt es leider ganz viele Traditionen.
Natürlich, aber es gibt auch eine Antifa-Tradition in Italien.
Ja.
Und hier gibt es Antifa, aber die sind pro Israel. Naja, nicht alle, nicht alle. Ich weiß.
Was machen wir denn?
Keine Ahnung. Das ist kein Self-Help-Podcast.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist eher eine Depressionsgespräch.
Immer mehr.
Ja. Gut, vielleicht.
Ich glaube, ich würde euch Danke sagen jetzt, dass ihr dieses Gespräch mitgemacht habt. Es gibt noch Themen und Fragen, wo wir tiefer reingehen könnten. Ich glaube, wir waren jetzt überall immer wieder unterschiedlich drin. Danke euch fürs Dasein, fürs Zuhören. Das war's.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Es gibt leider und natürlich noch mehr zu sprechen, zu fragen, zu hinterfragen. Aber an dieser Stelle machen wir erstmal Pause zum Nachdenken und Verdauen und weitermachen. Deswegen danke vielmals. Lest Bücher, hört Podcasts, nehmt palästinensische Geschichten und Stimmen ernst, nehmt jüdische Stimmen, die nicht nationalstaatlich, die nicht zionistisch sind, auch ernst. Danke.
Diaspora Truth.